Herzlich willkommen bei The Monday Talks, Gespräche unter FreundInnen. Ich bin Alina und ich spreche jede Woche mit verschiedenen GästInnen über feministische Themen und alles, was uns im Moment so bewegt. Heute mit dabei ist Ariane von der Frauen- und Mädchenberatungsstelle Frauenforum im Kreis Unna e.V. Wir sprechen heute über die anonyme Spurensicherung nach Sexualstraftaten, denn das ist etwas, worüber wirklich alle Bescheid wissen sollten, denn man weiß nie, wann man es selber oder vielleicht auch jemand aus dem eigenen Umfeld mal braucht. Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
Ja, hallo Alina, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Danke, dass du dich auf unsere Anfrage so schnell auch eingelassen hast.
Ich habe mich total gefreut. Also es war ein wirklich toller Themenvorschlag, also auch an die ZuhörerInnen, wenn ihr mal sagt, boah, das ist ein Thema, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, dann schreibt mir immer sehr, sehr gerne. Und anonyme Spurensicherung, das ist sowas, wenn man in dem Bereich arbeitet, ob beruflich oder ehrenamtlich, dann hat man damit ganz viel zu tun. Wenn nicht, sagt einem der Begriff gar nichts. Und ich finde, das ist eh so eine Wissenslücke in der Gesellschaft, dass wenn jemand sexualisierte Gewalt erlebt, wir wissen alle überhaupt nicht, was kann man machen. Die einzige Idee, die man hat, ist, man kann zur Polizei gehen. Aber es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten. Und darum dachte ich, vielleicht kannst du einmal zum Anfang alle abholen. Was genau ist denn überhaupt die anonyme Spurensicherung? Wozu dient die?
Ja, also die anonyme Spurensicherung ist letztlich ein Angebot für Betroffene von sexualisierter Gewalt, aber theoretisch auch von häuslicher Gewalt. Die Spuren, die am Körper entstehen, durch so einen Übergriff anonym sichern zu lassen, ohne dass ich vorher zur Polizei gehen muss und eine Anzeige machen muss. Genau, und da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ursprünglich war es so, dass eben diese Spurensicherung, diese gerichtsfeste Spurensicherung immer nur dann erfolgt ist, wenn ich vorher eine Anzeige gemacht habe bei der Polizei. Und letztlich ist es auch so, dass so diese flächendeckende Versorgung nach wie vor immer noch nur dann gut läuft, wenn vorher die Polizei eingeschaltet wird.
Aber man muss das nicht, oder? Die Frage kam bei mir nämlich letztens nochmal auf, da habe ich das für Berlin nachgeguckt, wo man zur anonymen Spurensicherung gehen kann. Und da habe ich das auch nochmal gelesen, man muss vorher zur Polizei gehen. Aber ich hatte das im Kopf, dass das absolut unabhängig davon auch funktionieren kann.
Genau. Also wenn ich eine anonyme Spurensicherung machen möchte, dann bitte überhaupt gar nicht zur Polizei gehen. Weil nämlich das große Problem ist, dass wenn die Polizei von der Vergewaltigung erfährt, dann muss sie ermitteln. Dann kann die Polizei nicht sagen, ja, machen Sie doch mal eine anonyme Spurensicherung erst und dann überlegen Sie in Ruhe, was sie machen wollen, sondern also wenn ich die haben möchte, dann muss ich quasi selbstständig ins Krankenhaus gehen und nach einer anonymen Spurensicherung fragen. Und das meinte ich vorhin mit diesem Flächendecken. Es ist leider halt nicht so, dass in jedem Krankenhaus ein solches Angebot auch vorgehalten wird. Das ist das Schwierige.
Wo finde ich das? Wo kann ich rausfinden, ob es eine anonyme Spurensicherung in meiner Nähe gibt?
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil es zum einen eine Ländersache ist. Also es gibt seit 2020 ein fachfremdes Gesetz im Rahmen des Masernschutzgesetzes, das entstanden. Da gibt es die vertrauliche Spurensicherung und danach muss die auch über die Krankenkassen abgerechnet werden. Aber die Länder sind in ihrer Umsetzung noch sehr unterschiedlich unterwegs, sage ich jetzt mal. Es gibt für Nordrhein-Westfalen, also ich arbeite ja in Unna, das ist in Nordrhein-Westfalen, gibt es beim Opferschutzportal, so heißt das, gibt es so eine Auflistung von Einrichtungen, die das vorhalten. Es gibt auch bei der Rechtsmedizin in Düsseldorf eine Auflistung an Einrichtungen, die zumindest mit einem System arbeiten, was eine anonyme Spurensicherung durchführen kann. Aber das Problem ist, dass es auch immer wieder Änderungen gibt. Ne? Krankenhäuser schließen, es gibt eine Umstrukturierung innerhalb der Krankenhäuser, es gibt Fusionierungen, die gynäkologische Abteilung schließt. Das heißt, im Netz stehen da vielleicht noch Dinge, die gar nicht mehr unbedingt aktuell sind.
Also mein erster Gedanke ist, dann ist es wahrscheinlich am besten, man wendet sich erstmal an eine Frauenberatungsstelle in der Nähe und die können einem dann sagen, wo geht man hin, was kommt da auf einen zu, oder?
Ja, also wenn ich natürlich einen Übergriff schon erlebt habe, dann macht das natürlich viel Sinn. Oder wenn es zum Beispiel am Wochenende ist oder in der Nacht, dann kann ich mich auch ans Hilfetelefon wenden. Und die sind 24/7 erreichbar. Die haben alle möglichen Sprachen auch, in die sie übersetzen können. Und auch die können einem natürlich sagen, wo es Angebote gibt. Das wäre nochmal sowas, wo man sich im Bedarfsfall dran hinwenden könnte. Ansonsten macht es natürlich immer Sinn, aber das ist die große Schwierigkeit, wenn ich selber keine Berührungspunkte habe mit sexualisierter Gewalt, dann informiere ich mich natürlich im Vorfeld auch nicht unbedingt über das, was es so gibt. Am besten ist natürlich, man weiß im Vorfeld Bescheid und deshalb machen wir eben auch solche Dinge wie jetzt heute mit dem Podcast, wo wir dachten, das ist vielleicht eine Möglichkeit, das Angebot nochmal nach außen zu tragen, dass Menschen sich informieren, Mensch, wo gibt es denn eigentlich in meiner Region so ein Angebot? Wo muss ich mich hinwenden? Wie komme ich da hin?
Ja, das ist super wichtig. Also da auch meine Top 2 Sachen, die ich überall empfehle. Das Hilfetelefon erreicht das unter der 116 016. Und was da ganz wichtig ist, die haben auch eine Chatfunktion. Das merke ich in meiner Followerschaft gerne. Viele wollen gar nicht so gerne anrufen, sondern erstmal schreiben. Und das könnt ihr da auch. Es gibt auch E-Mail-Beratung. Am schnellsten ist natürlich immer anzurufen, aber es gibt ganz viele Wege, wie ihr da an Informationen kommt. Und das andere ist von dem BFF, dem Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. Auf der Webseite gibt es die Kategorie Hilfe vor Ort und da kann man dann einfach die Postleitzahl eingeben und findet alles, was in der Nähe ist. Ich verlinke euch beides auch in den Shownotes. Ich verlinke auch eure Beratungsstelle in Unna. Hier jetzt aber nochmal die ganz konkrete Frage. Wie sieht eure Unterstützung aus? Also wenn ich jetzt einen Gewaltvorfall erlebt habe, sexualisierte Gewalt, und ich melde mich bei euch, was passiert dann als erstes?
Also wenn eine Frau zu uns kommt, dann bekommt die natürlich erstmal ein Beratungsangebot, ne? Wir schauen, dass die relativ schnell auch einen Termin bekommen kann bei uns. Also gerade Frauen, die so sehr akut betroffen sind, da versuchen wir auch, dass die innerhalb wirklich des nächsten Tages oder der nächsten Tage wirklich einen Termin bekommt. Das ist auch nochmal wichtig, wenn es dann tatsächlich in die anonyme Spurensicherung reingehen sollte. Da darf man auch nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Und dann geht es natürlich in der Beratung erstmal darum, was braucht die Frau? Da geht es viel weniger darum, zu sagen, du musst jetzt das, 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 das machen, sondern es geht erstmal darum, mit welchem Anliegen kommst du? Möchtest du eine Anzeige machen? Möchtest du keine Anzeige machen? Wir beraten natürlich immer oder raten natürlich immer, zumindest medizinisch untersuchen zu lassen. Das ist meiner Ansicht nach schon auch wichtig, ne? Also weil unabhängig davon, ob ich jetzt Spuren sichern lasse, es ist natürlich wichtig zu schauen, sind irgendwelche Infektionskrankheiten jetzt dadurch entstanden? Ist eine Schwangerschaft? Kann ich vielleicht noch eine Schwangerschaft verhindern? Na, gibt es Verletzungen? Also das sind ja Dinge, die auf jeden Fall gemacht werden sollten. Alles andere, ne, wie der Weg dann weitergeht, ob ich eine Anzeige machen möchte oder nicht, das ist etwas, was die Frauen entscheiden sollen. Und das ist mir auch nochmal wichtig in dem Zusammenhang. Bei der anonymen Spurensicherung wird häufig auch so gesagt, boah, ihr seid ja gegen Anzeige. Das sind wir nicht. Aber wir sind für Selbstbestimmung. Also eine anonyme Spurensicherung ist kein Angebot gegen eine Anzeige, sondern für mehr Selbstbestimmung der betroffenen Personen. Das ist mir an der Stelle total wichtig.
Finde ich auch nochmal total wichtig. Also, weil es gibt einem einfach die Möglichkeit zu entscheiden, weil das ist ja ein emotional ganz aufgewirbelter Moment, wenn man gerade frisch ein Trauma erlebt hat. Wie geht man damit jetzt um? Und es ist vielleicht nicht der Moment, wo man ganz viele Entscheidungen treffen möchte oder auch kann. Und wie du schon gesagt hast, sobald man einmal bei der Polizei nachgefragt hat und bekannt geworden ist, es hat eine Vergewaltigung stattgefunden, da muss die Polizei handeln. Und was da auf einen zukommt, das kann man überhaupt nicht abschätzen, wenn man damit vorher noch nie zu tun hatte, woher auch. Darum finde ich so Beratungsarbeit auch ganz, ganz wichtig, dass man erstmal informiert wird, was genau kommt da auf mich zu, damit man diese Entscheidung überhaupt informiert treffen kann. Dass man genau weiß, wenn ich jetzt zur Polizei gehe, was passiert dann? Was sind die nächsten Schritte? Wie lange geht das? Plus, es gibt ja auch solche und solche Erfahrungen mit der Polizei. Es gibt aber auch viele, die speziell geschult sind, mit sowas umzugehen. Und das wissen die Beratungsstellen auch. Also die wissen auch, wenn man zur Polizei geht, zu welcher Polizeidienststelle geht man denn am besten? Mit wem spricht man da am besten? Wann geht man da am besten hin? können wir vielleicht auch begleiten. Das sind ganz, ganz viele Möglichkeiten, die einem da aufgemacht werden. Du hattest aber auch nochmal gesagt, dass das ja dann doch auch relativ schnell gehen muss mit der anonymen Spurensicherung. Was sind da so die Zeitfenster und was muss man auch beachten?
Ja, also letztlich ist es unerheblich, ne, ob ich eine Anzeige mache oder eine anonyme Spurensicherung. Die Zeitfenster, die bleiben gleich. Ne? Also man sagt so im Schnitt 72 Stunden hat man Zeit. Je früher aber, umso besser. Wenn K.O.-Tropfen mit im Spiel sein sollten, dann hat man noch ein geringeres Zeitfenster von leider nur etwa 12 Stunden. Und das ist natürlich schon ein sehr kurzes Zeitfenster, vor allen Dingen, wenn man so bedenkt, dass die Person ja erstmal wieder zu sich kommen muss, erstmal merken muss, was ist da überhaupt passiert, ne? Und dann muss ich auch noch irgendwie in die Klinik kommen und alles irgendwie darstellen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr geringes Zeitfenster. Und was man dazu sagen muss, ist auch, dass man die Kleidung bitte nicht wechseln darf, sich die Hände nicht waschen sollte, nach Möglichkeit, ne? Wirklich so kommen, wie man nach dem Übergriff quasi aufgestanden ist. Oder eben die Kleidung mitnehmen, ne? Das wäre auch noch eine Möglichkeit, die man getragen hat bei dem Übergriff.
Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Sollte man jetzt aber einen Übergriff erlebt haben und man ist aufgewacht und dachte, ich fühle mich gerade ganz, ganz eklig, ich möchte mich einfach erstmal duschen, ich möchte mir was Frisches anziehen. Und oft, gerade auch wenn K.O.-Tropfen zum Beispiel im Spiel sind, kommt ja auch die Erinnerung so nach und nach wieder zurück. Und dann erinnert man sich und man denkt, oh Gott, ich würde das jetzt gerne anzeigen oder zur anonymen Spurensicherung gehen. Ist dann alles zu spät, wenn ich schon geduscht habe, oder kann man dann trotzdem noch gehen?
Nein, es ist nicht alles zu spät, ne? Also das ist vor allen Dingen so, wenn es jetzt um Spuren geht, wie DNA-Spuren, Spermaspuren und solche Sachen, ne? Versucht man natürlich, dass das nicht verwischt wird. Aber zum Beispiel Hämatome oder so, die bleiben ja, ne? Die sind ja nicht irgendwie nach 10, 20, 30 Stunden schon weg. So, die bleiben oftmals ja auch mehrere Tage. So, und insofern kann man natürlich trotzdem noch irgendwie nachweisen, dass da irgendwas Gewalttätiges auch stattgefunden hat. Die Frage ist natürlich immer, wie kommt es dahin? Das ist dann so der zweite Schritt.
Ja, da wollte ich auch direkt nachhaken, weil nur wenn da dann nichts konkret an Verletzung gefunden wurde oder man vielleicht auch selber keine Verletzung bei sich sieht, heißt das ja nicht automatisch, dass keine Straftat stattgefunden hat. Mhm. Das ist was mir ganz häufig begegnet auf TikTok, auf Instagram, dass die Leute sagen, ist, also vor allem Männer, man kann ja ganz einfach beweisen, ob eine Vergewaltigung stattgefunden hat. Das ist total easy. Es gibt einen Test, den machen FrauenärztInnen und dann kann man sofort sehen, war da eine Vergewaltigung oder nicht. Stimmt das?
Nein, das stimmt natürlich nicht. Also Vergewaltigungen müssen nicht immer mit extremer Gewalteinwirkung einhergehen. Und vor allen Dingen, wenn man sich dann nochmal klar macht, dass ganz viele Vergewaltigungen auch in Partnerschaften stattfinden, ja. Oder wenn ich jetzt unter K.O.-Tropfen war, auch da müssen ja nicht massive Gewalteinwirkungen stattfinden, wenn ich gar nicht mehr wehrhaft bin. Ja. Also oftmals, oder es kann schon sein, dass ich am Körper so offensichtlich erstmal gar keine Spuren habe und auch keine schlimmen Verletzungen habe. Ne? Aber eine Vergewaltigung ist eben nicht nur dann eine Vergewaltigung, wenn massive Gewalt oder körperliche Gewalt noch zusätzlich angewandt wird, sondern eine Vergewaltigung ist immer dann, wenn jemand sich über meinen Willen hinwegsetzt und mit mir sexuelle Handlungen ausführt, die ich nicht haben möchte.
Ja, finde ich ganz, ganz wichtig, nochmal so deutlich zu sagen, weil es gibt ja auch unterschiedliche Traumareaktionen und eine ist zum Beispiel Freeze, dass wir uns auch nicht erinnern können. Einfach aus dieser Angst heraus. Und das ist dann nichts, wo man sich Vorwürfe machen sollte und denken sollte, oh Gott, ich habe vielleicht nicht doll genug mich gewehrt oder nicht doll genug Nein gesagt. Es reicht, dass sich jemand über den Willen hinweggesetzt hat.
Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt nochmal, ne? Und das ist auch sowas, wo ich so schade finde, dass wir an unserem Strafrecht immer noch bei Nein heißt Nein bleiben. Ne? Weil dann könnte man natürlich, und das ist, weil es ja wissenschaftlich so erwiesen ist, dass es diese unterschiedlichen Traumareaktionen gibt und manche gar nicht mehr in der Lage sind, irgendwas zu sagen, sich zu wehren oder was auch immer. Und dass wir da immer noch an dem Punkt stehen, Nein heißt Nein und es muss für den Täter oder die Tatperson einfach irgendwie klar sein, dass die Betroffene das nicht möchte. Oder ja. Der Betroffene, ne?
Finde ich auch ganz schlimm. Also da muss ich dringend was ändern. Und ich finde es auch einfach keine zu hohe Anforderung, sich ein Jahr abzuholen. Ich finde, da wird immer diskutiert, als wäre das jetzt so eine unfassbar schreckliche Anforderung. Wie soll man dieses Gespräch führen? Möchtest du das? Also wenn man denkt, der gesamte Sex ist vorbei, ab dem Moment, wo man fragt, möchtest du das? Dann ist schon was nicht in Ordnung. Da sollte man sich schon mal überlegen, ob das alles hier so rechtens ist.
Toll, ja.
Ich frage mich aber, wenn ich jetzt bei der anonymen Spurensicherung war, die Spuren wurden alle gesichert, was passiert dann damit? Also wie lange wird das gelagert? Wer hat darauf Zugriff? Wie habe ich auch wieder darauf Zugriff, wenn es anonym ist?
Ja, also die Spuren, das ist auch wieder Ländergeschichte, ne? Also in NRW ist es jetzt so, dass die Spuren 5 Jahre eingelagert werden in einer Rechtsmedizin. Und die Spuren, die werden chiffriert, also die werden mit so einer Nummer kodiert und auf diese Nummer hat eigentlich nur die betroffene Person selbst Zugriff. Und wenn eine betroffene Person sagt, innerhalb dieser 5 Jahre, so jetzt möchte ich doch gerne eine Anzeige machen, jetzt bin ich soweit, dann kann sie quasi die Spuren freigeben. Und dann nimmt das einen ganz normalen Lauf, wie wenn vorher schon eine Anzeige bei der Polizei gemacht wurde, also die Staatsanwalt schafft, gibt die Spuren frei und dann gibt es ein Ermittlungsverfahren.
Okay, sehr gut. Also es gibt euch einfach Zeit zu überlegen, euch über alle Konsequenzen zu informieren und dann einfach eine Entscheidung zu treffen, die vollkommen selbstbestimmt ist. Eine Frage zum Ablauf habe ich noch konkret, weil du gesagt hast, das wird über die Krankenkasse verrechnet. Ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen auch Sorge auslöst zum Thema Anonymität. Also ich muss dann tatsächlich meine Krankenkassenkarte abgeben.
Ja.
Und also da wird das dann hinterlegt oder was passiert damit?
Also in NRW ist das jetzt so geregelt, dass ich gebe die Karte ab, ne? Die müssen die einfach mal einmal einlesen, aber die Abrechnung selber erfolgt nicht direkt mit den Krankenkassen. Sondern, also es gibt eine Fallpauschale, das ist zum einen das. Und die Abrechnung erfolgt über die rechtsmedizinischen Institute. Die haben dann wiederum den Verwaltungsakt mit den Krankenkassen, aber die Krankenkassen bekommen den Namen nicht. Die kriegen nur eine Fallpauschale oder einen Fall.
Ja, okay. Also das ist ja schon mal sehr beruhigend. Also nur wenn ich nach eurer Karte gefragt werde, das heißt nicht, dass es nicht mehr anonym ist.
Genau, also die Anonymität, die bezieht sich letztlich darauf, dass die Strafverfolgungsbehörden das nicht quasi mitbekommen und da hier keine Auskunft bekommen. Ne? Viele denken nämlich, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, manche denken, auch Ärzte und Ärztinnen denken, es gibt eine Anzeigepflicht bei Vergewaltigung und sagen dann, nee, wir müssen aber die Polizei rufen, wenn da eine betroffene Frau kommt, auch wenn sie nur die Verletzung zum Beispiel versorgt bekommen möchte. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, bei Vergewaltigung gibt es keine Anzeigepflicht.
Ja, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Also es muss nicht der Weg zur Polizei stattfinden. Es ist immer eine Option, die ihr habt, aber das muss nicht passieren. Und vor allem auch nicht so schnell. Also da hatte ich auch schon oft Frauen am Telefon, die ja alles richtig gemacht haben, was man immer schon gelernt hat, auch so aus der Schule raus. Das war so unser Wissen. Es ist eine Straftat passiert und darum geht man zur Polizei und hat es sofort angezeigt. Und dann aber zu merken, oh Gott, jetzt kommen all diese Sachen auf mich zu und ich komme hier nicht wieder raus aus der Nummer. Das ist wirklich so ein Thema, da war ich auch wirklich froh, dass ihr mir geschrieben habt, weil das muss man einmal vorher gehört haben, dass man andere Optionen hat und man muss nicht sofort zur Polizei gehen. Man kann die Spuren erstmal sichern lassen, mit einer Beratungsstelle sprechen und ich würde auch immer sagen, wenn das geht, wenn ihr die Option habt, irgendwie eine Freundin oder so mitzunehmen zur anonymen Spurensicherung, weil das ist schon, also ich kenne das auch noch aus Köln, wie du sagst, die Personen, die da geschult wurden, das wechselt dann immer mal durch und Krankenhäuser verschieben sich Sachen, sodass es manchmal schon beim Test ausliefern dazu kommt. Niemand weiß, wo das hingehört und da stelle ich mir für Betroffene dann ganz schwer vor, wenn man in so ein Krankenhaus geht, dann muss man erst an 3-4 Stellen nachfragen, wo muss ich jetzt überhaupt hin für die anonyme Spurensicherung. Das ist ja auch immer wieder eine Offenbarung, wo man sich Leuten anvertrauen muss. Und ich glaube, wenn man da die Option hat, dass irgendjemand anders mitkommt und vielleicht diese Fragen für einen stellen kann.
Absolut.
Ist das viel wert?
Ja, also bei der anonymen Spurensicherung, wenn wir da mit den Kliniken sprechen, da gucken wir natürlich schon drauf, dass alle in der Klinik Bescheid wissen, dass alle wirklich wissen, was ist eine anonyme Spurensicherung, dass es eben nicht dazu kommt, dass eine Frau sich da durch 100 Stellen durchfragen muss, ne? Trotzdem wissen wir natürlich auch, dass in Kliniken, gerade wenn die Frau in die gynäkologische Ambulanz geht, dass da nicht immer unbedingt sofort jemand greifbar ist, ne? Idealtypisch sollte sofort natürlich jemand da sein und sich drum kümmern können. Aber dann gibt's den Notkaiserschnitt oder ich weiß nicht was alles und dann ist vielleicht auch keine Frau oder keine Gynäkologin gerade greifbar. Also das versucht man natürlich auch immer einzurichten, dass das eine weibliche Ärztin machen kann. Und da ist es immer besser, wenn man nochmal jemanden dabei hat, ne? Oder auch wenn es um sprachliche Probleme geht, möglicherweise. Vielleicht hat man eine Freundin, die, wenn man selber vielleicht nicht Deutsch gut sprechen kann, die einem hilft zu übersetzen.
Ja, das finde ich echt einen ganz wichtigen Tipp. Also ihr müsst da nicht alleine durch. Du hattest eben auch das Thema K.O.-Tropfen angesprochen.
Mhm.
Ich finde, da ist auch nochmal wichtig, darüber zu sprechen, was sind eigentlich K.O.-Tropfen? Ich bin so ein bisschen schockiert, seit ich jetzt hier in Berlin wohne. Hier werden ja generell viel Drogen konsumiert. Aber ganz viel auch GHB als Partydroge. Und ich kenne das eigentlich aus einem ganz anderen Zusammenhang. Da dachte ich, frage ich dich mal, was würdest du uns zu K.O.-Tropfen gerne mitgeben? Und was sind überhaupt K.O.-Tropfen? Wie erkennen wir die?
K.O.-Tropfen sind letztlich Mittel, um Menschen so ein bisschen ja oder ziemlich stark auszunocken, die man in Getränke reinkippt. Das ist das Gängigste letztlich. Ich persönlich finde es gar nicht so wichtig, zu wissen, was gibt's eigentlich alles an Mitteln, weil die sich natürlich auch immer wieder ändern können. Ja, das ist auch so eine Problematik. Da gibt's wieder was Neues auf dem Markt. Was mir persönlich immer wichtig ist, mitzugeben, eher so mit einem präventiven Fokus, lasst eure Getränke nicht alleine irgendwo frei rumstehen, achtet wirklich drauf, mit wem ihr unterwegs seid, am besten seid nie alleine unterwegs, falls doch irgendwie was in euren Getränken landet, dass ihr gegenseitig aufeinander Acht gebt, ja. Wenn man merkt, Mensch, da wirkt jemand gerade so ein bisschen abwesend und eigentlich ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt alkoholbedingt, sondern das ist mehr, dass man da so den Blick drauf hat. Es gibt so kleine, ja, so präventive Maßnahmen noch, so Deckel, die man über Gläser drüber stülpen kann. Es gibt so kleine Spikies, wo man noch den Strohhalm durchstecken kann, damit das alles ein bisschen schwieriger wird, die K.O.-Tropfen reinzukippen. Trotzdem ist halt alles kein 100%iger Schutz.
Ja. Ich habe da auch immer so ein bisschen, also ich finde das toll, dass es so viele Maßnahmen gibt, um auch K.O.-Tropfen zu erkennen oder das Glas abzudecken. Es gibt auch so Nagellacke, habe ich mal gesehen, die man so ins Glas halten kann, dann verändern die Farbe.
Auch so Bänder gibt es, so Armbänder, da wo man so drauf träufeln kann. Und da merke ich aber, meinte ich vorhin, dass es ja sich die Substanzen ändern können. Und nur weil dann das Armband da jetzt nicht ausgeschlagen hat, heißt das ja nicht, dass da nicht doch vielleicht was drin sein könnte.
Ja, da habe ich auch Angst, dass das so ein bisschen so eine falsche Sicherheit auslöst, weil es bleibt dabei. Man sollte das Getränk nie unbeaufsichtigt lassen. Was auch für mich so ein bisschen so ein Mythos ist, K.O.-Tropfen klingt immer nach K.O., also man liegt dann in der Ecke, aber das ist auch nicht immer so. Also manches, und darum wird manches ja auch als Partydroge verwendet, führt auch zu einer ganz dollen Ausgelassenheit.
Ja.
Und das erkennt dann auch nicht jeder. Und was auch ein Punkt ist, und das hattest du ja auch schon angesprochen, ganz oft sind die Täter im nahen Umfeld. Also auch das hatte ich schon, weil man denkt bei K.O.-Tropfen immer so ans Club-Setting. Man ist in einer Bar, man ist in einem Club und man schützt darum den Drink. Aber leider wird das eben auch im privaten Umfeld genutzt. Also auch das
Giselle Pellicot, ne?
Giselle Pellicot, auch da gibt es ja ganz viele.
Ganz, ganz viele.
Die irgendwie rauskommen, wo Männer ihre Partnerin unter Druck setzen. Da war auch, was du gesagt hast, weil das sind ja so völlig neue Substanzen gewesen, von denen nie irgendwer gehört hat.
Und da gibt es ja richtigen Austausch, ne? Da gibt es so Austausch in so wichtigen Foren, ne, wo dann darüber gesprochen wird, mit welcher Substanz legt man die Frauen am besten lahm und wie viel am besten, damit es nicht zu gefährlich wird. Also das ist ja unglaublich, was da passiert.
Das ist richtig, richtig schlimm. Und ich glaube wirklich, wir müssen da das Problem an der Wurzel bekämpfen. Weil wenn ich jetzt zu Hause mein Getränk vor meinem Partner schützen müsste, oder ich kenne auch Fälle mit, man war beim besten Kumpel zu Hause und hat einen Tee getrunken. Also wenn das alles Sachen sind, wo man nicht mehr aufpassen kann, das geht zu weit. Also da kann man sich nicht vor allem schützen. Man kann auch nicht mit so einem Misstrauen durch die Welt gehen. Weil auch das wird einem negativ ausgelegt. In alle Richtungen. Ja. Wenn dann was passiert, wird gesagt, warum hast du denn da den Tee angenommen? Wenn man aber sagt, nee, ich nehme keinen Tee an, weil ich trinke gar keine Getränke von Männern, auch wenn ich mit denen seit 10 Jahren befreundet bin, wird man auch als absolut hysterisch abgestempelt. Mhm. Also es gibt da keinen Weg, das richtig zu machen.
Ja, da sprichst du ja überhaupt einen wichtigen Punkt an, ne? Verantwortung. Auch Verantwortung, wenn man Gewalt erlebt hat. Wer trägt denn die Verantwortung? Ne? Und das ist ja auch mit ein Grund, warum Frauen sich so schwer tun. Ein Grund, ne? Es gibt ja ganz viele Gründe, warum man vielleicht sexuelle Übergriffe nicht sofort öffentlich machen möchte oder zur Anzeige bringen möchte, weil da natürlich immer auch die Sorge mitschwingt, wie wird das von außen gesehen, wird mir eine Mitverantwortung gegeben. Und das finde ich einfach total schlimm und deshalb finde ich das total wichtig, dass wir hier mehr aufklären, dass und zwar nicht nur darüber aufklären, dass es so oft passiert, sondern warum überhaupt Gewalt entsteht, was sind da für strukturelle Mechanismen auch im Hintergrund. Das finde ich total wichtig, um das besser einordnen zu können und nicht immer danach zu fragen, ja, warum bist du alleine unterwegs gewesen oder warum hast du ein Getränk genommen oder hast du mit deinem Partner irgendwelche Nacktfotos ausgetauscht? Ich finde das total schwierig.
Finde ich auch. Also ich finde auch, da müsste die Frage sein, warum hattest du denn K.O.-Tropfen überhaupt dabei? Was wolltest du mit denen? Also da ist ja so ein heftiges Gewaltpotenzial da, wer sich sowas schon einpackt. Also da ist ja, dass da überhaupt diskutiert werden muss, in welcher Form da jetzt die Schuld bei der Frau liegen kann, das finde ich wirklich absurd. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, es führt auch dazu, dass viele Frauen sich nicht trauen oder generell Betroffene nach Hilfe zu fragen und vielleicht dann auch sich an euch zu wenden. Ich kenne das, dass es dann oft auch ist, bin ich jetzt hier richtig? Bin ich überhaupt betroffen genug?
Ja, das stimmt.
Was würdet ihr den Frauen sagen?
Also letztlich, also wenn eine Frau jetzt eine Vergewaltigung erlebt hat, da hat sie natürlich nicht Sorge, dass das nicht schlimm genug war. Also das ist irgendwo klar. Anders, schwieriger wird es, wenn so Formen von sexueller Belästigung da sind. Da haben Frauen oftmals so, schwingt so mit, ja, ist das denn überhaupt schlimm genug? Darf ich mir denn da überhaupt Hilfe suchen? Oder stelle ich mich jetzt hier irgendwie an? Deshalb sind ja auch so Kampagnen wie zum Beispiel Luisa ist hier super, ne? Aber ganz
kurz. Kannst du einmal sagen, was das ist? Luisa ist hier?
Luisa ist hier, ist so eine Kampagne. Vor allen Dingen, also konzipiert wurde das damals für die Party- und Kneipenszene und ist für Frauen, die sich dort in irgendeiner Form belästigt fühlen, unwohl fühlen durch andere Menschen. Meistens sind es leider Männer. Und die können dann mit der Frage, ist Luisa hier ans Personal wenden. Und die sind dann geschult auch, die wissen, das ist wie so eine Art Codewort, dass sich da eine Frau gerade bedrängt fühlt. Und die nehmen die Betroffenen dann meistens mit in den Personalraum und dann wird geguckt, was sie braucht. Und das Schöne an dem Konzept ist, dass da nicht groß nachgefragt wird, was ist denn jetzt passiert? So, ne? Weil das ist oftmals halt für die Frauen so die Hürde, sich noch erklären zu müssen. So, dass sie sich jetzt gerade nicht wohlfühlen. War es denn jetzt schlimm genug, dass ich mir Hilfe hole? So, ja. Und wenn jetzt Frauen zu uns kommen, die sind natürlich immer richtig bei uns. Da gibt's kein Falsch. So, ne? Manchmal kann es natürlich sein, dass wir sagen, da gibt's noch andere Stellen, die vielleicht jetzt noch vielleicht akuter sind oder wo man weitervermitteln könnte, ne? Also wir sind ja eine Beratungsstelle, wir machen zum Beispiel jetzt keine Psychotherapie. Wenn jetzt aber eine Frau durch einen sexuellen Übergriff wirklich traumatisiert ist, dann müssen wir natürlich auch gucken, sind da nicht andere Stellen nochmal wichtiger, also eine richtige Psychotherapie. Mhm. um das aufarbeiten zu können. Aber wir wissen natürlich alle, dass Therapieplätze einfach auch sehr wenig vorhanden sind, dass Betroffene oftmals unheimlich lange warten müssen. Mhm. Und man muss natürlich sagen, jetzt wenn es nochmal um das Thema Anzeige und Psychotherapie geht, Gerichtsverfahren, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen zu, wie gut und sinnvoll es ist, eine Therapie zu machen und gleichzeitig eben noch ein Gerichtsverfahren laufen zu haben, weil die Gerichte dann manchmal sagen, da ist so die Glaubwürdigkeit jetzt nicht mehr in der Form gegeben, wenn da zu viel schon an dem, was passiert ist, gearbeitet wurde. So.
Ja.
Das ist schon
ganz schlimm. Ganz schlimm finde ich das. Also als ich noch in England war, da war das richtig verboten. Also da durfte man wirklich keine Therapie machen, bis das Gerichtsverfahren abgeschlossen war. Das können ja bis zu 4 Jahre sein.
Ja, eben.
Und wenn nicht länger, da durfte man quasi nur 9 Stunden eine Art Verhaltenstherapie machen. Also man durfte gar nicht über den Vorfall sprechen, man konnte aber Taktiken lernen, wie geht man mit einer Panikattacke zum Beispiel um, wie kann man sich erden. Sowas ging, aber das konnten die Leute gar nicht fassen. Und als ich wieder hier in Deutschland war, habe ich das erzählt. Und da konnten das die Leute auch nicht glauben. Also so richtig im Landesministerium, wo ich gearbeitet habe, das ist ja unfassbar, dass es da sowas gibt. Ja. Und da meinte dann auch die Abteilungsleiterin, nee, das ist hier ja auch so. Also auch hier ist es, es ist zwar kein Verbot, eine Therapie zu machen, aber das kann einem negativ ausgelegt werden, obwohl es ja auch da genug Forschung zu gibt, dass das nichts an der Glaubwürdigkeit ändert, ob man jetzt eine Therapie gemacht hat oder nicht.
Genau, ja. Und das ist schon heftig. Also, und insofern wäre natürlich jetzt so eine Beratungsstelle dann schon wieder gut, ne, weil wir dann zumindest stabilisieren können und mit denen auch die Zeit bis zu so einem, also bis, du sagtest ja, wie lange das dauern kann. Also im Schnitt sind es, meine ich, hier in Deutschland so 2 Jahre. Also, dass man zumindest jemanden an der Seite hat, die das irgendwie auffangen kann, begleiten kann, einem hilft bei diesen ganzen Stellen, die man vielleicht noch zusätzlich besuchen muss. Wir bitten auch gerne mal an den Weißen Ring an, die auch gut begleiten können. Genau. Ja.
Ja. Also vom Weißen Ring habe ich auch sehr viel Positives gehört. Also da kenne ich auch einige, die da gute Erfahrungen gemacht haben. Also es gibt wirklich viele Hilfsangebote. Scheut euch nicht, darauf zuzugreifen. Was aber mit allem, was du sagst, was auch diese Gerichtsprozesse angeht, wie lange das dauert, mit allem, was dahinter steht, ganz oft, gerade bei so Fällen, die in der Öffentlichkeit stattfinden, ist ja diesem Strafgerichtsprozess, wo es um die Vergewaltigung steht, noch ein Zivilprozess vorgeschaltet, wo es darum geht, dass oft dann die Täter klagen und sagen, du darfst nicht mehr öffentlich mich so nennen und dann oft Recht bekommen und es dann in der öffentlichen Wahrnehmung heißt, siehste, er wurde ja freigesprochen.
Ja.
Könntest du da einmal alle abholen? Weil ich glaube, das ist was, was viele nicht wissen, dass es 2 verschiedene Paar Schuhe sind, diese Prozesse. Und dass es ganz üblich ist, für Täter, mutmaßliche Täter, erst auch einmal zu klagen, weil sie jetzt ihren Ruf geschädigt sehen.
Ja, also wir haben natürlich das Strafverfahren, da geht es jetzt wirklich nur um die Vergewaltigung, nehmen wir mal das Vergewaltigung, wenn es das war. Und es gibt dann ein Zivilverfahren, da geht es zum Beispiel so um Schadensersatzansprüche, um Schmerzensgeldgeschichten oder dass man verbietet, dass jemand in der Öffentlichkeit über einen negativ spricht. Dann wäre man in der Stelle. Und das gerade bei Menschen, die auch in der Öffentlichkeit stehen, ne, dass man versucht, die auch mundtot zu machen, dass sie nicht darüber sprechen. Das wäre sowas. Und wobei man natürlich schon sagen muss, ein Strafverfahren ist vom Ausgang unabhängig vom Zivilverfahren so, ne? Oder auch andersrum. Ne? Es kann auch zum Beispiel sein, dass ein Täter im Strafverfahren freigesprochen wird, aber trotzdem im Zivilverfahren muss er Schmerzensgeld zahlen oder sowas. Also es sind 2 verschiedene Paar Verfahren.
Ja, finde ich ganz, ganz wichtig, weil ich erlebe das oft, also gerade bei so öffentlichen Fällen, also dass dann irgendwelche Rapper da rausmarschieren und sagen, ja, aber ich wurde jetzt ja nicht schuldig gesprochen und sie darf nicht mehr sagen, ich habe sie vergewaltigt und darum bin ich ja freigesprochen. Aber dass das mit dem Strafprozess erstmal nichts...
Hat damit erstmal nichts zu tun, genau. Ich finde aber, du sprichst da auch nochmal so einen Punkt an, so nach dem Motto, ja, ich habe ja nichts getan und die Frau, die will mir da ja wieder einen unterschieben. Das hört man ja auch oft, so, ne, dass man Frauen irgendwie unterstellt, dass die, weil es jetzt in der Beziehung nicht mehr so toll läuft oder keine Ahnung, oder weil es jetzt irgendwie jemand Bekanntes ist, dass man dem irgendeine Straftat unterschieben möchte. Und das passiert so selten, wenn man sich Statistiken anguckt, das ist wirklich verschwindend gering. Und wenn man sich dann anschaut, wie viele Frauen keine Anzeige machen, jetzt letzte Woche kam ja diese neue Dunkelfeld-Studie raus, ne? 3% nur zeigen an, nur 3%, das muss man sich mal vorstellen. Also keine Frau hat was davon, wenn sie eine Anzeige macht, wegen einer nicht stattgefundenen Vergewaltigung, weil das, was da ins Rollen kommt, diese ganzen Kommunikationskettenprozesse, wo ich, das möchte keine freiwillig machen.
Niemand, und man weiß ja auch, was für schlimme Konsequenzen das für die Betroffenen hat. Gerade Personen in der Öffentlichkeit, aber für jede betroffene Person. In der Öffentlichkeit nehmen wir es nur mehr wahr, aber auch im privaten Umfeld, da kommen sofort Vorwürfe. Man wird sofort niedergemacht. Nicht immer, also es soll euch nicht davon abhalten, darüber zu sprechen, aber natürlich kommt das mit persönlichen Einbußen und meiner Erfahrung nach meistens mehr für die Betroffenen als für die Täter. Mhm. Also ich höre das ganz oft, dass die Täter ihren gesamten Freundeskreis behalten, dass sie ihren Job behalten, und ich bin da immer fassungslos drüber, weil ich ganz ehrlich finde, also jemand, der anderen Gewalt antut, der kann auch kein guter Freund sein, der kann auch kein guter Mitarbeiter sein.
Ja, voll.
Das ist niemand, gerade wenn das so innerhalb von Partnerschaften passiert. Also die Person, die dir am nächsten ist, der tust du sowas an. Ich würde sofort auch jeden Geschäftsvertrag auflösen. Ich würde sofort denken, das ist keine Person, mit der ich, auf die ich mich verlassen kann.
Voll. Also da bin ich total bei dir. Ja, und vor allen Dingen muss man sich ja auch klar machen, dass vieles im Freundeskreis stattfindet an Gewalt. Ne? Das ist ja nicht, viele denken ja immer noch, oder so bin ich noch groß geworden, das ist der fremde Mann hinterm Busch, vor dem man sich schützen muss, ja. Aber es sind ja meistens einfach Menschen, die man kennt. Gut kennt sogar, im Partner oder Ex-Partner, ein Kumpel, der Trainer aus dem Sportverein. Und viele denken ja auch immer noch, so Tatpersonen sieht man das an. Ja, die sehen schon irgendwie komisch aus und weiß ich nicht, sind arbeitslos oder was auch immer, ne? Also auf jeden Fall so ganz komische Leute. Mhm. Und das ist ja nicht so. Das ist ja, und das, glaube ich, macht's auch so schwer für so ein soziales Gefüge, ne? Wenn man sagt, ja, mein Partner hat mich vergewaltigt oder der nette Trainer aus dem Sportverein hat mich vergewaltigt. Weil das sind unter Umständen ja sehr eloquente, charmante, hilfsbereite Menschen, vielleicht sogar noch wichtig für irgendeinen Verein. Und dann kommt da eine um die Ecke und behauptet sowas.
Ja, das ist echt eher die Regel als die Ausnahme. Das ist total charmante, nette, tolle Männer sind. Es ist, also man denkt wirklich immer, das sind so absolute Monster und die sind total unangenehm und die machen die ganze Zeit nur super sexistische Witze und grapschen alle Frauen an, die an denen vorbeigehen. Und warum hast du dich jetzt mit dem getroffen? Warum bist du denn jetzt zu dem nach Hause?
Genau.
Sondern es sind,
das musst du doch sehen.
Das hätte man sehen müssen. Aber es sind total nette Männer, zu denen ihr auch nach Hause gegangen werdet. Also wo ihr auch gedacht hättet, oh ja, lieber Kerl, netter Typ, von dem würde ich auch was annehmen. Also wir müssen uns so ein bisschen davon freimachen. Das stört mich auch gerade so ein bisschen in der ganzen Epstein-Debatte. Also ich finde es total wichtig, dass wir über diese Fälle sprechen und es ist schrecklich, was da passiert. Aber auch das passiert bei uns auch. Und ich habe Angst davor, dass es dieses Narrativ wird von diese schlimmen Monster. Die reichsten und mächtigsten Männer der Welt, die können sowas machen, weil das schon wieder den Fokus weglenkt von, also bei so einem Trump und einem Epstein, wenn man die jetzt anguckt, denkt man natürlich auch, denen sieht man es an, weil wir es wissen. Aber trotz auch so einem Prince Andrew. Also ich finde, wenn man den sieht, dann ja, okay. Aber es sind eben nicht immer nur diese, sondern es sind wirklich ganz, ganz nette Typen von nebenan. Und nur weil die zu dir oder zu anderen nett sind, heißt das nicht, dass sie nicht einer anderen Person auch Gewalt antun würden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig für viele, so für sich abzuspeichern. Es gibt das und es gibt auch, es ist auch unangenehm. Also wenn man das einmal für sich akzeptiert hat, es gibt auch, es gibt ganz sicher Betroffene im eigenen Umfeld, es gibt ganz sicher auch Täter im eigenen Umfeld. Ja. Das ist unangenehm.
Und das ist total unangenehm.
Das führt auch zu Streit.
Das ist total unangenehm. Und auch seit ich in dem Bereich arbeite, ist es auch manchmal so an manchen Tagen, dass ich dann da sitze, wenn man im Zug sitzt, dass man auf einmal so anfängt durchzuzählen, so, ne? Oder von den Menschen, die man so kennt und wo man denkt, oh, das ist ja auch eine Art von Selbstschutz, dass man so ein Thema gar nicht so an sich rankommen lassen möchte. Oder dass man zum Beispiel sagt, ja, die hat bestimmt irgendwas gemacht, dass der sich da jetzt in irgendeiner Form angesprochen fühlte, ja, da übergriffig werden zu müssen. Und das ist ja auch so, man versucht Erklärungen zu finden. Das ist, dient ja auch dem Selbstschutz. So, wenn ich mich nicht so verhalte, wenn ich nachts nicht alleine auf die Straße gehe, wenn ich mein Getränk nicht allein irgendwo rumstehen lasse, dann passiert mir schon nichts. Mhm. Und das ist halt leider nicht richtig.
Ja, es ist so eine traurige Wahrheit, ne, weil das will man ja auch nicht akzeptieren. Es kann immer und überall was passieren. Aber leider kann es das und wir müssen da auch drüber sprechen. Weil ich glaube, das Einzige, was uns da rausholt, ist Solidarität, ist es, einander zu glauben, uns zu unterstützen und Täter zur Rede zu stellen. Das ist alles, was wir machen können. Da können wir noch so viele Papierdeckel auf unsere Getränke kleben. Das wird es nicht ändern.
Das stimmt. Aber da brauchen wir, finde ich, auch viel mehr nochmal die Männer selber. Mhm. Dass die auch mal laut werden. Es reicht meiner Ansicht nach nicht zu sagen, ja, ich mache ja nichts. Ich war noch nie übergriffig oder so, ne? Sondern dass man, der Gewalt fängt ja nicht erst da an, wenn es wirklich zu einem massiven Übergriff kommt. Sondern Gewalt fängt ja viel, viel früher statt. Und wenn sexistische Witze überall salonfähig sind, dann geht's halt irgendwo auch immer weiter. So, die Grenzen werden verschoben. Und da fände ich es einfach wichtig, dass auch Männer da schon mal sagen, du, ich finde es nicht in Ordnung, wie du über Frauen sprichst oder wie du über deine Freundin sprichst oder deine Frau oder wen auch immer.
Ja, so. Absolut, weil ich finde auch so sehr, wir sagen, man sieht es denen nicht immer an oder man weiß es oft nicht, manchmal weiß man es halt schon. Also ich habe auch schon mal im Bekanntenkreis gehabt, der gesagt hat, ja, ach, Frauen lügen ja immer, weil er hatte selber schon mehrere Vergewaltigungsvorwürfe und alle in seinem Freundeskreis auch. Ja, okay, also das ist ja ein Problem. Also das ist nicht normal. Da stimmt irgendwas nicht. Und aber auch in anderen Freundeskreisen, also dass da ich sehe das schon, da sind Männer, die verhalten sich Frauen gegenüber sehr, sehr schwierig. Da ist eine Frau gerade noch zu Uni-Zeiten, die ist viel zu betrunken. Viel zu betrunken. Und es geht jetzt einfach darum, ich nehme die mit in unsere WG nach Hause, dann soll die sich aufs Sofa legen und erstmal ausschlafen. Und dann kommt jemand und geiert sich an die ran. Mhm. Also das, man sieht es sie nicht immer an, aber manchmal schon. Und dann müsst ihr auch den Mund aufmachen, weil ich mich schon frage, warum bringt ihr so jemanden überhaupt in ein Haus mit Frauen? Warum verbringt ihr überhaupt Zeit mit denen? Also ich finde schon, es ist an der Zeit, dass da kollektiv gerade Männer auch mal den Mund aufmachen und so ein bisschen auch Verantwortung übernehmen, weil sonst kommen wir nirgendwo hin. Ich habe aber noch eine Frage zum Abschluss.
Ja.
Wie können wir eure Arbeit unterstützen? Gibt es einen Spendenlink? Was können wir machen? Gibt es Flyer, die wir teilen können?
Ja, also wir haben natürlich Flyer, das Frauenforum selber besteht aus verschiedenen Einrichtungen, vielleicht noch auch zum Schluss. Also wir haben ein Frauenhaus bei uns, wir haben auch eine Wohnungsnotfallhilfe und wir haben auch die Frauen-Mädchenberatungsstelle mit unterschiedlichen Fachstellen. Und auf unserer Homepage gibt es auch quasi so einen Link für Spenden. Da freuen wir uns natürlich immer. Also ich glaube, wir können alle Beratungsstellen, wir sind natürlich alle nicht super finanziert. Wir können uns alle immer über Geld freuen. Also das wäre natürlich toll. Darüber hinaus finde ich es aber auch immer wichtig, einfach die Themen, die wir haben, teilen, nicht aufhören, darüber zu sprechen. Ich glaube, das wäre auch für die Beratungsarbeit oder überhaupt für die Frauenarbeit super wichtig.
Sehr schön. Kann ich nur unterstützen. Ich verlinke euch den Spendenlink in den Shownotes. Ich verlinke euch auch die Webseite. Habt ihr auch einen Instagram-Account?
Ja, wir haben auch einen Instagram-Account, ja, und Facebook. Und wir haben vor, auch irgendwann mal noch TikTok zu machen.
Ach, sehr gut.
Also so nach und nach kommt alles.
Cool. Dann schaut unbedingt mal rein. Und ich bedanke mich sehr, dass du heute dabei warst. Ich fand es super interessant. Ich fand ein richtig, richtig wichtiges Thema. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit.
Ganz, ganz lieben Dank. Und auch dir nochmal ein super Podcast. Ich höre da immer total gerne rein. Dir nochmal herzlichen Dank für deine tolle Arbeit.
Vielen, vielen Dank. Und falls ihr zuhört und denkt, ihr wollt auch mal live dabei sein bei so einem Gespräch, das könnt ihr. Es gibt die Money Talks jetzt auch wieder live als Veranstaltung. So hat alles angefangen. Darum heißt auch mein Instagram-Account und alles so. Es war eine Talkshow an einem Montag. Und wir sind jetzt in Köln, Berlin und Hamburg. Es war alles ratzfatz ausverkauft. Und hier Hamburg in einer Stunde, Köln in 90 Minuten. Berlin hat ganze 3 Tage gedauert, aber es geht danach auch weiter. Also ich habe noch weitere Termine ab Juni dann wieder in Köln. Und da lohnt es sich, vorbeizukommen. Darum schaut mal vorbei. Das verlinke ich euch auch, die Veranstaltung. Und dann hören wir uns nächste Woche. Tschüss!